Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kendra Zwiefka und wie du weißt, dreht es sich rund um das Thema Krebs und ich freue mich sehr, dass du heute wieder da bist, dass du heute wieder zuhörst und vor allem, dass du dir wieder ganz viel Zeit nimmst. Denn wie du weißt, lade ich mir jede Woche ganz wundervolle Gäste ein und heute habe ich auch hier wieder eine bezaubernde junge Lady sitzen. Und zwar sitzt mir die liebe Angelika hier gegenüber. Angelika ist 41 Jahre alt, hatte unter anderem Brustkrebs, KI-67, über 90%, was echt schon so, oh krass, als ich das gelesen habe, die Zahl, also für alle, die das kennen, wir können da bestimmt auch gleich nochmal ein bisschen auf in dem Gespräch drauf eingehen, was das überhaupt bedeutet, KI-67, falls du es noch nicht kennst. Aber für meine pinken Ladies, die wissen alle, wovon wir hier reden, alle, die eben selber Brustkrebs hatten. Und ja, was wir heute besprechen, ist ein wundervolles Programm, würde ich mal so behaupten, weil Angelika hat eigentlich so viel gemacht. Sie hat nicht nur die Schulmedizin eben auch die Behandlung gemacht, sondern hat sich eben auch in der Naturheilkunde umgeschaut, was ich ja auch immer ein ganz, ganz großer Freund von bin. Freue ich mich sehr, dass sie auch darüber spricht. Wir sprechen auch über ein Rezidiv, was dann doch letztendlich kein Rezidiv war, Gott sei Dank. Wir sprechen aber natürlich heute auch ein bisschen über das Thema Weltreise, was Angelika heute macht, wie es dir so geht. Und ich freue mich sehr, liebe Angelika, dass ich dich jetzt hier herzlich begrüßen darf. Sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
Dankeschön, dass ich hier sein darf. Vielen herzlichen Dank. Es ist eine Ehre für mich.
Das freut mich immer sehr, wenn man sagt, es ist eine Ehre. Da denke ich mir immer so, Moment mal, ich bin doch hier eine ganz normale Person. Aber okay. Ich freue mich sehr und ich sage es eigentlich auch immer wieder, nur durch eure Geschichten gibt es natürlich auch diesen wundervollen Mutmacher-Podcast und dementsprechend freue ich mich über jeden, der hier zu Gast ist und der eben auch ja sein Thema erzählen möchte zum dem Thema Krebs. Und ich finde es aber auch wieder total inspirierend, wie viele Möglichkeiten es auch gibt, wie viele Behandlungswege es vor allem auch gibt und vor allem, was man auch selber tun kann. Und freue mich sehr, dass wir da heute ganz viel über dich vor allem auch erfahren. Und jede Geschichte ist natürlich ja auch einzigartig, ne? Weil jeder Mensch hat ja einen anderen Hintergrund. Und dementsprechend ist es natürlich dann auch wundervoll, heute deine Geschichte zu hören. Ja, lass uns doch mal so ein bisschen zurückgehen in die Vergangenheit, liebe Angelika. Du bist 41 Jahre alt. Und wann war die Diagnose?
Die war tatsächlich vor genau 3 Jahren. Da war ich 38. Oh. Wir müssen jetzt knapp, also kurz vor knapp, also am 22.08.22 wurde bei mir dann triple negativer Brustkrebs diagnostiziert.
Okay, krass. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen in das, wie war dein Leben vorher? Also lass uns mal, ich reflektiere immer so ganz gerne, so die Zeit vorher, die letzten 3 Monate, das letzte Jahr, gab es irgendwelche Auf und Abs, irgendwelche Entscheidungen oder eben auch Symptome? Was war da gerade bei dir los, privat, beruflich? Erzähl doch gerne.
Ja, gerne. Ja, das war so das ganz normale, stressige Leben, was wahrscheinlich jede von uns kennt. Ich war im Institut beschäftigt als wissenschaftliche Mitarbeiterin, hatte viele berufliche Reisen, habe viel mit Ministerien diskutiert, war ehrenamtlich sehr engagiert und ja, ich würde sagen, so der normale Wahnsinn, wir haben jetzt keine Kinder, aber wir haben viele Neffen und Nichten und Patenkinder, das heißt, man ist immer irgendwie busy und immer unterwegs und mir ging es körperlich sehr, sehr gut. Deshalb kam die Diagnose, glaube ich, auch umso überraschender, als es plötzlich hieß, okay, es ist doch etwas Bösartiges. Denn ich muss dazu sagen, ich habe den Knoten selber erspürt.
Wow.
Und hatte einfach ein komisches Gefühl, kannte mich damit aber überhaupt nicht aus. Mhm. Und bin daraufhin zu meiner Gynäkologin. Ich weiß noch genau, das war vor Fronleichnam 22. Mhm. Und ich lag im Bett und tastete mich ab. Ich wusste schon, dass es immer schlau ist, sich einfach öfter abzutasten.
Sehr gut.
Genau, also an alle Frauen da draußen, ganz, ganz wichtig, im Stehen und im Liegen, die Brust fällt immer anders.
Richtig, ja.
Und da lag ich in meinem Bett, mein Mann war unterwegs, da war super aktiv bei den Pfadfindern, da gibt es immer das Fronleichnam-Lager und ich kam nach. Und für mich war wichtig, das vor dieser langen freien Zeit abzuklären, was es denn ist. Also bin ich zu meiner Gyn am nächsten Tag und bekam von ihr nur eins, ach, Sie sind so jung, das wird es nicht sein, es ist wahrscheinlich nur irgendein Knötchen, wahrscheinlich zyklusbedingt, machen Sie sich nichts draus, so ist nichts. Dann habe ich gedacht, gut, okay, dann ist es das wohl nicht.
Genau.
Und habe dann aber einen Monat abgewartet, tatsächlich einen kompletten Zyklus lang und habe festgestellt, nee, also irgendwie fühlt sich das ganz komisch an. Und es wurde so viel schnell, also ist so schnell größer. Also es hat so viel Volumen bekommen, dass ich dann irgendwie dachte, das kann nicht sein. Ich muss es nochmal abklären lassen. Mhm. Und da war ich nochmal bei ihr. Und dann hat sie sich dazu überreden lassen, quasi zu sonografieren und meinte dann so, ja, nee, das ist nichts. Und ich muss dazu sagen, mein Knoten tat weh, wenn ich da drauf gedrückt habe.
Ah, okay, ist ein untypisches Zeichen ja eigentlich auch.
Richtig, genau. Deshalb meinte sie zu mir, nee, also die ganzen Parameter sprechen dagegen. Sie sind jung, diese Stelle tut weh und so weiter und so fort. Und ich habe tatsächlich Krebs in der Familie. Also hatte ich schon ja so kleine Alarmglocken leuchten und habe gedacht, okay, nein, ich hätte das gerne abgeklärt. Mhm. Daraufhin meinte sie, sie würde mir dann eine Überweisung geben und ich sollte mich dann bei einem Radiologen melden, um einfach eine Mammographie machen zu lassen. Mhm. Da sie aber keine Eile darin gesehen hat, habe ich erst, und das war ja im, also Fronleichnam war im Juni 2022, habe ich aber erst im August, Mitte August, ersten Termin bekommen. Und das dauerte recht lange. Ich habe mich versucht, irgendwie zu beruhigen. Ich bin eh nicht so ein aufbrausender Typ und dachte so, es wird schon alles gut. Und als ich dann aber beim Radiologen war und er tatsächlich das drauf bekommen hat und mir dann die Diagnose quasi schon fast vorab gegeben hat und meinte so, sie müssen unbedingt jetzt heute noch zu ihrer Frauenärztin und bitte diese Woche noch im Brustzentrum bei hochgradiger Verdacht auf Krebs, habe ich das gar nicht geglaubt. Ich habe das einfach gar nicht geglaubt, weil ich dachte, von nichts zu Krebs, also da kam ich irgendwie nicht mit. Ja, das war das.
So bekannt vor.
Ja, und so war das von so einem ganz normalen Leben, von ja, allen möglichen hin und her und das Leben passiert zu wahrscheinlich hat man Krebs. Der hat mir dann tatsächlich auch sofort den Bericht und die Bilder und alles mitgegeben. Das heißt, das war für mich schon so eine, okay, das ist scheinbar nicht normal. Und ja, und am Ende der Woche gab es dann eine Stanze.
Ah, die wurde da nicht direkt gemacht, also da musstest du dann nochmal.
Ich musste extra in ein Brustzentrum hier bei uns in Mainz.
Okay.
Genau, da brauchte ich einen Termin und dann war ich vor Ort und musste dann übers Wochenende warten und am Montag kam dann die wunderbare Diagnose. Genau, G3, Triple negativ und schnell wachsend, 90% KI. Das heißt, also ich habe ihm eigentlich beim Wachsen zugeguckt und zugehört.
Okay, ja, krass. Magst du uns ein bisschen in den Moment mitnehmen, als es dann wirklich feststand? Also du konntest es ja vorher nicht glauben, aber diese Situation, als dann die Diagnose dann vor allem auch vermittelt worden ist.
Ja, ich hatte zum Glück meinen Mann mit dabei, weil ich es ja schon fast geahnt habe. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich wusste es innerlich, dass ich Krebs habe, habe aber mir gewünscht, es wäre ein G1 oder so, G2 vielleicht, irgendwas, was irgendwie leicht operabel auch wieder zu lösen ist. Und hatte dann meinen Mann dabei und wir saßen da. Ich muss ehrlicherweise sagen, leider, dass mir das nicht ganz so schön vermittelt wurde. Wir sind rein und die Ärztin war, glaube ich, selber überfordert. Ich weiß es nicht mit der Situation. Auf jeden Fall fing sie an, Smileys zu malen.
Was?
Mhm. Sie malte ein Smiley, der sah fröhlich aus, mit Mundwinkeln nach oben. Sie malte einen zweiten Smiley daneben, der hatte so einen geraden Mund. Und dann malte sie so einen dritten Smiley, der so einen Mundwinkel nach unten zeigte. Und meinte so, ja, es gibt bei Krebs verschiedene, unterschiedliche Arten. G1 ist der mit dem Smiley nach oben. G2 ist der neutrale. Und G3 ist der mit dem Mundwinkel nach unten. Und dann kreiste sie den dritten so ein und meinte, und Sie haben den hier. Und ich dachte, ich...
Was? Oh mein Gott.
Ich bin doch nicht im Kindergarten.
Ja, sie genau.
Sie doch jetzt keine Smiley-Smiley. Ich verstehe schon, was es bedeutet. Und also da war ich erstmal so schockiert. Mhm. Und dann meinte sie zu mir, ja, Sie können auch gerne weinen. Und da habe ich
das gedacht, ist ja schön.
Ja, und ich war so, nee, also fühle mich gerade nicht danach. Nee. So. Und habe dann erstmal gemeint, was bedeutet das für mich? Ich muss halt dazu sagen, wir hatten Corona.
Ja,
das
da war
noch
Corona.
Mitten in Corona, Sommerferien. Und dann sagte sie zu mir, ja, ganz wichtig ist jetzt eben Knochen-Sinti, CT-Thorax, Abdomen und diesen ganzen Untersuchungen machen zu lassen. Aber da müsste ich mich selber drum kümmern, denn es gäbe jetzt in Mainz und Umgebung wenig Ärzte, sind Ferien, Corona etc. pp. Ich müsste es mir quasi selber organisieren.
Was ist das denn für ein Quatsch?
Oh, ja. Mann. Und da fühlte ich mich schon so ein bisschen alleingelassen und dachte, da ich aus der Organisation komme und gut organisieren kann, habe ich gedacht, okay, kein Thema, selbst ist
ich organisiere selber.
Kein Problem, ich hatte zum Glück wirklich wunderbare Unterstützung. Ich weiß nicht, wie ich es ohne geschafft hätte. Die, also Onkel, also unterschiedliche Onkels und Tanten meines Mannes sind Ärzte und eine davon ist Gynäkologin, kannte sich auch sehr, sehr gut aus. Das heißt, erstes Telefonat war dann mit ihr, dann habe ich ihr kurz die Lage beschrieben und sie hat mir tatsächlich innerhalb von einer Woche all diese Untersuchungen besorgt. Also Sie hat ihre Kontakte spielen lassen und hat mir einfach die ganzen Untersuchungstermine einfach besorgt und ich konnte da ganz entspannt hingehen. Denn in der Retrospektive muss ich sagen, ich hatte unfassbares Glück, dass ich dran geblieben bin und dass es alles so schnell ging, weil bei KI und beim Triple Negativen, der streut ja super schnell.
Ja, richtig.
Und genau, und da ging es tatsächlich um Minuten, um Tage, um Wochen.
Richtig, total.
Genau, und das war mein Glück. Das war einfach mein Glück, denn ich hatte keinerlei Metastasen, der hatte noch gar nicht gestreut. Und der Lymphknoten war auch noch, also der Wächterlymphknoten war auch noch nicht befallen. Das heißt, ich hatte einfach tolle Aussichten.
Ja, super. Genau. Sehr gut, sehr schön. Wie ging es dann weiter? Da wurden dir wahrscheinlich ja erstmal die Möglichkeiten dann eben erstmal aufgezeigt, also was die Operation angeht, was dann eben auch die Therapien angeht. Wie war das bei dir?
Bei mir war klar, beim Triple-Negativen gibt es immer eine neoadjuvante Therapiemöglichkeit. Das heißt, der Tumor soll drin bleiben und man beobachtet ihn, während die Chemotherapie läuft und man schaut, wie er sich entwickelt, ob er größer wird, kleiner wird, was mit ihm passiert, ob er anschlägt, ob die Zytostatika für ihn gut genug sind oder ob er andere braucht. Mhm. Insofern war für mich klar, dass er erstmal drin bleibt. Und ich wurde auch gefragt von den Ärzten, ob das okay ist. Und ich habe gedacht, ja, ist total okay für mich, ist ja ein Teil von mir. So habe ich das immer gesehen. Ich habe ihm sogar einen Namen gegeben.
Schön, ich hatte auch einen.
Cool. Ja, das hat sich so ganz intuitiv ergeben. Mhm. Als ich ihn beim Radiologen auf dem Bild gesehen habe, war der so zackig, dass ich gedacht habe, oh, der ist so zottelig, das ist ein Herbie. Und dann habe ich ihn Herbie getauft, also war das Herbie. Und mein Jahresmotto war, Herbie muss sterben. Das klingt jetzt ein bisschen fies, aber so war das. Und genau, und all mein Tun war quasi diesem Leitsatz unterlegen. Und ja, das war so, dass das Tumorboard in Mainz mir ein unglaublich angsteinflößendes
Ach Mensch.
Ich hätte, glaube ich, über ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr Chemo machen sollen. Dann gäbe es eine OP. Danach wollen sie eine Immuntherapie mit mir machen. Natürlich Bestrahlung zwischendurch, je nachdem. Und das habe ich gelesen. Und für mich war klar, dass ich naturheilkundliche Unterstützung nebenbei brauche. Diesbezüglich habe ich auch meine Onkologin hier in Mainz angefragt. Die meinten, würden die nicht anbieten, wenn ich das wollen würde, müsste ich mir das zusätzlich besorgen. Mhm. Dann habe ich angefangen, ein bisschen zu recherchieren, was könnte ich tun und so weiter und so fort. Ich bin eh ein analytischer Typ.
Liebe Angelika, du warst gerade davon am Erzählen, dass du ein sehr krasses Programm haben solltest, dann eben auch, wo unter anderem auch darüber gesprochen wurde, ist, glaube ich, ein halbes bis dreiviertel Jahr Chemotherapie, dann Immuntherapie, zwischendrin noch Bestrahlung, richtig?
Genau, genau. OP, Chemo, Bestrahlung, Immuntherapie. Und ich wollte mich aber naturheilkundlich zusätzlich unterstützen lassen und hatte aber leider bei dem Tumorboard keine Möglichkeit, das in der gleichen Klinik machen zu lassen.
Okay.
Also habe ich mich ein bisschen auf die Suche gemacht. Und meine Schwester kennt eine Onkologin aus Süddeutschland. Die haben eine tolle Klinik, die eben beides miteinander verknüpft. Mhm. Das heißt, sie nennen sich komplementärmedizinisch. Und da meinte sie zu mir, hey, du hast doch nichts zu verlieren. Du könntest doch einfach mal dein Tumorboard und deine ganzen Ergebnisse mal zusenden lassen, um das Ganze zu überprüfen. Ja. Ich natürlich gemacht, getan, sofort zuschicken lassen, hatte dann auch kurz danach das Telefonat mit der Ärztin und sie sagte, hey, wir haben ein gutes Angebot, quasi eine Zweitmeinung, die du dir gerne anhören kannst vor Ort, komm gerne vorbei.
Sehr gut.
Die sind natürlich von uns jetzt, die sitzen hinter München in Bad Aibling, das sind jetzt so 5-6 Stunden Fahrt, das war es mir aber wert, also haben wir uns dann auf den Weg gemacht und haben uns die Therapie dort angehört und angeguckt. Das war tatsächlich ein ganz anderes Angebot, die haben auch eine Chemotherapie, also sie meinte, so sehr sie die Naturheilkunde liebt, bei meiner Tumorart kommen wir um die Chemotherapie leider nicht drum rum.
Ja, richtig, so, sehr also gute Ärztin auch.
Also hatte ich nicht, genau. Und aber nichtsdestotrotz haben die ein tolles Rundum-Paket. Also die haben nicht nur die Chemo, sondern die haben auch die Hyperthermie. Mhm. Das ist ja die Erwärmung des Körpers, also sowohl Ganzkörper als auch lokal. Und sie schauen je nachdem, was sie halt dem Patienten individuell anbieten. Dann haben sie aber auch immer zusätzlich im Paket Vitamin-C-Infusion, aber auch Entgiftung, wie zum Beispiel Mineralien im Wasser, die quasi Gifte aus den Füßen rausnehmen, also so eine Fußsohle-Entgiftung. Dann haben sie aber auch eine Chelattherapie, das wird intravenös gelegt. Mhm. Dann haben sie auch eine Sauerstofftherapie, Magnetresonanztherapie. Also es ist wirklich ein rundum tolles Paket. Mhm. Es wird also nicht nur die Chemo hinzugegeben, sondern es wird auch gleich alles entgiftet.
Wow. Sehr
und
gut.
Das hat mir wirklich gut zugesprochen. Und ich muss sagen, und dann ging es aber eigentlich richtig los. Ich sollte dann Port gelegt bekommen. Dann habe ich das machen lassen. Und dann waren natürlich alle meine Freunde, die kommen eher so aus der Schulmedizin, aus der reinen Schulmedizin. Mhm. Und die waren alle so, wow, mach das nicht. Es ist noch nicht gut erforscht. Also das ist nicht so easy. Mhm. Mach lieber schulmedizinischen Weg, da gibt es Protokolle und deswegen gibt es eben diese Leitlinien, das ist sehr gut. Und ich war hin und her gerissen, das muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, das war auch die schwerste Entscheidung meines Lebens. Mhm. Aber ich habe mich dann für die komplementärmedizinische Therapie entschieden und kann jetzt in der Retrospektive sagen, auch die beste Entscheidung meines Lebens.
Sehr gut.
Weil das war wirklich, wirklich gut.
Ach, schön. Ja, ich finde das total interessant. Also wenn man eben auch diese Möglichkeit hat, sich dann noch eine Zweitmeinung zu holen, dann eben, dann sollte man das immer machen. Vor allem, wenn du schon dein Bauchgefühl dir sagt, ist das jetzt so das Richtige für mich? Ich möchte jetzt gerne neben der Schulmedizin eben auch noch einen anderen Weg einschlagen. Gab es zu dem Zeitpunkt also eben auch so deine innere Stimme, die dir das gesagt hat, dass du es gerne anders machen möchtest?
Ja, tatsächlich von Anfang an. Man wird dann natürlich erstmal so ein bisschen überrollt. So mit diesen, oh, es muss schnell sein und das ist ja, normalerweise ist ja Krebs überhaupt keine Notsituation.
Genau.
Das sagt man so schön, das liest man auch überall.
Ja, aber ist schwierig zu verstehen.
Aber in manchen Fällen ist es tatsächlich dann doch, weil bei mir musste es leider schnell gehen, weil eben die Chance der Streuung so hoch
ja,
ist.
Ja, natürlich.
Der Triple-Negative streut auch gern sofort ins Gehirn. Und wenn das passiert, dann ist die Möglichkeit des quasi der Vollremission des Überlebens relativ gering.
Mhm.
Und deshalb haben alle irgendwie Druck ausgeübt, aber ich fühlte von Anfang an, dass nur dieser schulmedizinische Weg mir nicht ausreicht.
Verstehe ich total.
Und dann hat man aber doch Angst, weil die Ärzte einem einreden, ja, diese Leitlinien sind ja da, es ist ja schon so oft erforscht von so vielen Frauen und die sagen natürlich schon, also es wurde mir auch gesagt, die Überlebenschance liegt nur bei 80%, dass quasi 20 auch daran versterben. Die Zahlen, muss ich sagen, die bringen mir nicht so viel. Ich finde, das ist eher erschreckend, als dass es einem Mut macht. Auch 20% Sterberate ist sehr, sehr hoch.
Ja, ist so. Absolut. Ja.
Und deshalb war das für mich, also ich glaube, was mich tatsächlich auch final überzeugt hat, ich habe da wirklich eine Pro- und Con-Liste gemacht.
Also,
ich habe gedacht, okay, ich muss diese Entscheidung auch rational treffen, plus meinem Bauchgefühl. Und am Ende war mir klar, nein, ich nehme auch diese Fahrten auf mich, weil ich musste dann ja immer nach Bad Aibling fahren und immer wieder zurück, dass ich das trotzdem machen möchte. Und das war ganz wichtig.
Also gab es keine Möglichkeit, dass man diese Zeit dann eben auch in diesem ähnlichen Ort da verbringen konnte, weil es ist ja schon sehr anstrengend, wenn man dann eben auch dort die Therapien macht, die ja wahrscheinlich auch täglich, wöchentlich sind, dass man dann eben jeden Tag dann eben diese 5 bis 6 Stunden dann in Anspruch nimmt, oder?
Ja, ich habe ja auch, also die bieten auch eine besondere Art der Chemotherapie an, das nennt sich die insulinpotenzierte Chemotherapie. Und das ist so, dass man quasi 2 Wochen therapiert wird, dann hat man 2 Wochen Pause und dann kommt man wieder für 2 Wochen da. Und ich war auch tatsächlich dann jeweils, also es ging nicht eine ganze Woche, sonst ging mal 3 Tage, dann kurze Pause, wieder 3 Tage, dass ich dann auch vor Ort wirklich stationär war.
Ja, genau.
Das war für mich aber super.
Ja. Verstehe ich total, weil das ist ja schon eine Tortur. Ich meine, klar, auch wenn es dann eben so zum Bereich Naturheilkunde geht, aber wenn Sie dann eben auch sagen, es ist eine Komplementärmedizin, wir verbinden die Chemotherapie dann eben auch mit den anderen Möglichkeiten, ist es ja doch schon sehr kräftezehrend. Ne? Das darf man ja nicht vergessen.
Total. Ja. Komplett.
Wie war das für dich? Also magst du uns mal so ein bisschen erzählen, ob es in irgendeiner Art und Weise auch zu Nebenwirkungen kam?
Ja, auf jeden Fall. Also mir wurde von Anfang an gesagt, auch wenn es komplett medizinische Behandlung ist, werde ich natürlich meine Haare verlieren, weil ich genau die gleichen Zytostatika bekommen habe, die jede Frau bei Brustkrebs bekommt oder zumindest die gängigen Arten. Und die sind schon auch einfach mit Haarverlust und mit allen möglichen Nebenwirkungen, die einhergehen können. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich hatte nicht ganz so viele. Es könnte auch an der Entgiftung gelegen haben und an diesem ganzen Programm. Ich habe am Anfang sehr viele Haare verloren, aber nicht komplett. Das heißt, die waren unglaublich ausgedünnt und ich habe mich innerlich schon damit, also komplett...
Schon mal abgeschlossen.
Ja, komplett abgeschlossen und innerlich auch irgendwie so eine Ruhe für mich und so eine Annahme gehabt, dass ich gesagt habe, okay, ich verliere jetzt meine Haare, das ist halt so. Das war tatsächlich auch eine große Sorge von mir, weil ich finde, dann sieht man immer krank aus. Und das ist dann immer etwas, was einfach nach außen hin die Krankheit trägt. Und ich wollte das nicht unbedingt immer zeigen. Und habe aber tatsächlich meine Haare nicht verloren. Das sehe ich auch ein bisschen wie so ein Wunder an. Das muss ich
total sagen. Ja, absolut.
Und nach dem 2. Zyklus meinte meine Ärztin auch immer noch so, sie haben immer noch so viele Haare, wie kann das sein? Und ich habe gesagt, ja, die fallen aus, dauernd. Ich verliere überall Haare. Und dann meinte sie, nee, also wenn sie jetzt nicht alle verlieren, dann werden wahrscheinlich welche bleiben. Und so ist es dann auch gewesen. Und von den Nebenwirkungen, ich hatte unglaubliche Übelkeit, eigentlich durchgehend, muss ich ehrlicherweise sagen. Also mir war immer schlecht. Ich habe ganz viel Gewicht verloren. Ich hatte aber sonst von den typischen Chemo-Nebenwirkungen hatte ich, glaube ich, also nichts, was mir jetzt großartig auffallen würde.
Okay.
Ich glaube einfach nur Übelkeit. Klar, man ist schwach, man ist müde, man hat ein hohes Ruhebedürfnis, man kann sonst nicht mehr so viel machen wie sonst.
Ja.
Also das Leben ist natürlich ein ganz anderes. Das versteht, glaube ich, jede Krebspatientin, die das, oder Krebspatient, der das hört. Aber die ganzen anderen starken Nebenwirkungen, die sind an mir vorbeigegangen, zum Glück.
Wie lange hat es dann insgesamt gedauert, bis du mit den Therapien durch warst?
Ich hatte 3 Monate Chemo und ein Monat OP. Und danach habe ich mich gegen alle weiteren Therapien entschieden.
Wow.
Also ich habe dann keine Bestrahlung gemacht, ich habe auch keine Immuntherapie gemacht, sondern habe auf die Heilungskräfte meines Körpers gesetzt tatsächlich.
Gab es da irgendwelche Unstimmigkeiten dann auch von den Ärzten, die das nicht verstehen konnten, oder waren die sehr safe mit dir und haben dann eben gesagt, okay, wir gehen jetzt diesen Weg gemeinsam mit dir, oder manchmal ist es ja so, wie kannst du nur, oder eben auch aus dem Umfeld, ja, wie war das bei dir?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Also tatsächlich war meine Onkologin komplett d'accord. Also ich habe das alles mit ihr mal besprochen und die Ergebnisse nach der OP waren auch sehr gut. Der Tumor ist kleiner geworden. Ich hatte sowieso weiterhin keine Metastasen. Das heißt, nach der OP wussten wir genau, wie es um mich steht. Und daraufhin hat sie gemeint, ja, da würde sie mitgehen, dass ich die Bestrahlung ablehne. Und meine Gynäkologin konnte das, glaube ich, oder kann es bis heute noch nicht fassen und war immer drauf und dran, mir das quasi jedes Mal, wenn ich bei ihr war, immer wieder aufs Tableau zu legen. Mhm. Und das wäre doch so gut und das sei auch gar nicht so schlimm wie die Chemo. Ich sollte das doch bitte machen. Und ich wollte das aber auf gar keinen Fall, weil es hat verschiedene Gründe und ich finde für mich, also wenn die OP gut verläuft und wenn der Tumor gut rausgeschnitten ist und man keinerlei weitere Mikrometastasen hat und das der Pathologe bestätigt, dann verstehe ich nicht, warum ich bestrahlen soll. Mhm. Das war so meine Herangehensweise daran. Also habe ich es nicht gemacht. Gegen die Immuntherapie habe ich mich auch entschieden, aber das stand tatsächlich nicht mehr wirklich zur Debatte nach all diesem Weg, den ich schon gegangen bin, weil in dieser komplementärmedizinischen Therapie hatten wir das auch gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Wenn das andere gut, also wo das andere auch gut funktioniert hat, haben wir das quasi vom Tableau genommen. Ja. Tatsächlich war das so, dass bei mir im Freundeskreis und auch im Familienkreis viele das nicht verstehen konnten, dass ich nicht weiter therapiert wurde und ich quasi selbst für mich entschieden habe, ich bin austherapiert, ich bin fertig. Und aber die Begründung war ganz spannend. Die meisten Menschen wollten wissen, habe ich denn nicht Angst?
Okay, ja,
oder
verstehe ich.
Würde ich es mir selbst verzeihen, wenn dann wieder was kommen würde? Oder? Und dann habe ich gesagt, ich habe überhaupt keine Angst, weil ich mich viel mit dem Thema Krebs beschäftigt habe und ich weiß, was im Körper passiert und dass der Körper aber sich selbst heilen kann.
Richtig.
Und dass wir ja ein starkes Immunsystem brauchen, damit eben der Krebs nicht nochmal kommt. Und wenn ich ihn weiterhin quasi schwäche, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er wiederkommt, unabhängig davon, dass beim Triple-Negativen die Rezidivrate, glaube ich, bei 80% liegt, war mir klar, dass das der Weg für mich ist.
Wow. Sehr, sehr, sehr schön. Also sehr stark vor allem auch von dir, ne? Also, dass du da wirklich so straight deinen Weg gegangen bist. Also ich kann das total nachempfinden, auch wenn es bei mir nicht triple negativ war. Aber ich habe zwar schon die Strahlentherapie gemacht, aber ich habe ja später die Antihormontherapie abgebrochen. Und da kam auch immer wieder, wie kannst du nur und warum machst du das? Und ich habe es letztendlich auch mal gesagt, das ist meine eigene Entscheidung hier. Und natürlich, wenn sollte jetzt eben eine Diagnose zurückkommen oder sollte noch mein Rezidiv entstehen, dann ist es meine Verantwortung, die ich trage. Aber auch, und es ist meine Entscheidung aber auch gewesen. Es kommt natürlich immer auf den eigenen Weg natürlich auch an, ne? Und das ist immer, finde ich immer ganz, ganz wichtig, vor allem auch zu verstehen, dass jeder eben auch seine Meinung haben darf und jeder eben auch seinen eigenen Weg gehen soll, ohne dass man da jetzt irgendwie verurteilt wird oder beurteilt wird, ne? Und das ist immer unglaublich wichtig auch, finde ich, das den Menschen mitzugeben.
Und gerade bei so einer Diagnose ist man so fremdbestimmt, weil man da einfach reingeworfen wird und dann wird man von Arzt zu Arzt geschickt und dann macht der die eine Überprüfung, der andere, dann wird noch Hirnknochen-Sinti, dann dies, CT, dies und das und jenes. Und am Ende ist doch das Wenigste, was man irgendwie in der Hand hat und selber entscheiden kann. Und und am Ende ist es unser Leben.
Ja.
Also jeder Mensch darf über sich und seinen Körper entscheiden. Und ich finde, das ist das Letzte, was einem eigentlich noch bleibt bei so einer Erkrankung.
Total. Du hast ja auch geschrieben, dass du eine richtige Krebsparty gefeiert hast. Magst du uns da ein bisschen von erzählen? Weil ich finde das total cool. Ich habe das auch gemacht. Ich habe es bei mir nach der Bestrahlung, da bei mir war auch so, alles zu Ende, alles fertig, alles tschakka, geil, tschakka. Und ich finde es super. Also ich finde es mega, wenn man genau diesen Erfolg dann auch feiert, ne? Also ganz, ganz wichtig.
Ja, Ja, das war mir auch total wichtig. Ich habe tatsächlich noch ein bisschen länger gewartet. Ich hatte dann die OP und ich hatte dann ein großes PET-CT vor mir und dachte, okay, wenn das jetzt gut ausfällt, dann gibt es eine fette Party. Das war mir klar. Und da wollte ich auch so die engsten Menschen um mich haben, die größten Unterstützer, die mich in dieser Zeit begleitet haben, die mich unterstützt haben, die an mich gedacht haben, für mich gebetet haben, mir Blumen vorbeigebracht haben. Also ich wurde so mit Liebe geschüttet in dieser Zeit.
Ach, schön.
Und das wollte ich so gerne zurückgeben. Ja, genau. Das war dann tatsächlich im Juni, glaube ich, 23, als es dann soweit war und PET-CT einfach nur tippitoppi, habe ich dann gedacht, also ich glaube, das PET-CT war schon vorher und die Party habe ich dann in den Sommer gelegt. Und dann habe ich eine richtig, richtig fette Party gemacht und ich habe sie Fuck You Krebsparty genannt. Weil ich dachte, so Herbie, jetzt hast du es. Und jetzt machen wir eine große Party. Und es war wirklich wunderschön. Wir haben hier eine große Terrasse und es war ein schöner, lauer Sommerabend. Mhm. Und wir haben es uns einfach richtig gut gehen lassen. Es war richtig nett.
Ach, sehr schön. Dann kam aber so, wann sprechen wir von dem Zeitpunkt, wann es dann auch nochmal zu einem anderen Ergebnis kam, sagen wir es mal so. Ich möchte jetzt ja hier nicht vorgreifen, du sollst es natürlich ja selber erzählen, deswegen versuche ich es mal ein bisschen anzuteasern.
Ja, tatsächlich ist meine Onkologin auch sehr hinterher, dass ich nicht nur sonografiert werde, sondern dass ich immer große Untersuchungen in einem relativ, also am Anfang war es ein dreimonatiger Abstand habe. Das heißt, ich habe immer abgewechselt zwischen Mama-MRT und PET-CT. Nach dem PET-CT gab es die fette Party, dann waren 3 Monate vorbei und dann gab es ein Mama-MRT. Und ich weiß noch, dass bei diesem Mama-MRT hätte man, glaube ich, nochmal eine Mammographie vorausschicken müssen. Und ich habe gesagt, ja, ich möchte das nicht so gerne so oft machen, weil das ja auch alles Strahlung sind. Und ich bin da schon sehr sensibel. Und da meinte die Ärztin noch zu mir, ja, wir gucken einfach mal. Und damit die Krankenkasse das übernimmt, weil Mama-MRT übernimmt die Krankenkasse leider nicht, das ist eine Selbstzahlerleistung.
Okay,
wusste ich auch noch. Tatsächlich sogar bei Triple-Negativen war das so, da meinte sie, ja, wir gucken mal, vielleicht können wir den Bericht ja ein bisschen kritischer schreiben. Wenn sie das, also sie hat mich so angeguckt und meinte, ja, sie scheinen mir sehr stabil, dann würde ich es ein bisschen kritischer schreiben, weil dann könnte die Krankenkasse das für sie übernehmen. Da habe ich gesagt, oh, das klingt super, so machen wir es.
Clever.
Ja, und dann... Genau, und dann habe ich die Untersuchung hinter mir gehabt, dann kam sie nochmal ins Zimmer und meinte, na ja, also kritischer Schreiben brauchen wir es nicht, weil da ist schon etwas. Und ich dachte so, nee, nein, nein, da ist nichts, das kann gar nicht sein. Und sie so, ja doch, also irgendeine Verkalkung kann ich hier sehen und eine Verkalkung ist ja immer so ein Zeichen für eventuell Tumorgewebe. Und die Geschichte ist ja folgende. Sie hat es mir erzählt, aber mein Bauch hat gesagt, glaub ich nicht. Nee, das kann nicht sein. Das ist wahrscheinlich irgendwas, was weiß. Da wurde ja auch gestanzt. Ja. Da ist ja immer irgendwie Gewebe kaputt. Ja, da wurde was rausgeschnitten. Also es ist sicherlich irgendwie verknorpelt, verkrustet, irgendwas, aber sicherlich kein Krebs. Das glaube ich nicht. Und daraufhin meinte sie aber, ja, doch, doch, das müssen Sie bitte beobachten und müssen jetzt nochmal zu Ihrer Onkologin, zu Ihrem Arzt und alles nochmal abklären lassen. Ich habe das dann natürlich gemacht. Ich war dann wieder bei meiner Onkologin. Sie hat sich die Befunde angeguckt, hat gemeint, ja, ich würde es Ihnen empfehlen, auf jeden Fall rausschneiden zu lassen, weil wir wollen das natürlich. Sie hat gemeint, sie würde das jetzt auch nicht stanzen. Stanzen sind ja auch mehr oder weniger umstritten. Und je öfter man stanzt, dadurch wird es nicht besser. Dann verteilt man es noch mehr im Körper. Und dann meinte sie, sie würde es einfach an meiner Stelle rausschneiden. Und ich sollte doch nochmal zu meinem Chirurgen gehen und mich nochmal beraten lassen. Mhm. Ja, daraufhin war ich bei meinem Chirurgen. Nur leider war dieses Areal relativ groß, sodass der Chirurg meinte, nun ja, viel von der Brust bleibt da nicht mehr übrig. Mhm. Und mir war das schon klar, dass wir dann am besten wahrscheinlich eine Mastektomie machen.
Wow.
Und das war quasi so der zweite Schritt. Und ich habe gesagt, okay, wenn aus der einen Brust, dann bitte aus der anderen auch. Dann machen wir einfach beidseitige Mastektomie und ich bin damit hoffentlich durch. Mhm. Ja, nur in der Zeit passte das tatsächlich relativ gut in all diese Voraussagen. Man sagt beim triple-negativen Brustkrebs, dass die Rezidivquote recht hoch ist, bei 80% und insbesondere im ersten Jahr.
Ja, richtig.
Und das war tatsächlich genau das erste Jahr. Es war gerade so August. Ja. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ja. es kann wirklich nicht wahr sein. Ich habe so viel gemacht und habe irgendwie die ganze Zeit einfach so toll hinter mich gebracht, habe mich um meine mentale, aber auch körperliche Gesundheit bemüht und alles war irgendwie schön. War immer schön im Parasympathikus, habe das Leben, ne, habe alles irgendwie auf Freude und Happiness umgestellt und habe gedacht, nee, ich stress mich jetzt gar nicht mehr und plötzlich soll es wieder zurück sein. Hm. Ja, aber long story short, am Ende war das tatsächlich kein Tumor, sondern es war ein Pseudotumor. Mhm. Und zwar ist es eine Gewebeart, die dem Tumor ähnlich sieht, aber nicht, also kein Tumorgewebe ist. Das heißt, es ist nicht bösartig und es entwickelt sich jetzt auch nicht weiter. Mhm. Das kann man aber wohl von außen nicht so gut sehen. Das konnte nur der Pathologe jetzt feststellen.
Okay.
Und ja, für mich hieß es natürlich, dass ich danach keinerlei weiteren Therapien machen musste. Aber als der Arzt, also der Chirurg hat mich höchstpersönlich selber angerufen danach und wollte es mir ganz freudig erzählen. Ich muss leider sagen, ich fand das gar nicht so freudig, weil ich dann gedacht habe, so, oh nein, war die Mastektomie umsonst? Mhm. Hätten wir das nicht auch einfach machen können? Ich habe erstmal eine Runde geweint und habe gedacht, oh, das ist einfach blöd. Im Nachhinein denke ich, es ist alles okay. Es ist auch präventiv. Ja, also je weniger Brustgewebe, desto weniger die Wahrscheinlichkeit, dass sich da wieder was entwickelt.
Total.
Aber spannend fand ich tatsächlich, dass ich ja bei meiner ersten richtigen Erkrankung wusste, dass es etwas ist. Hm. Und bei der zweiten dachte ich so, nee, das kann nicht sein. Hm. Also auch da war das Bauchgefühl echt wieder so ein bisschen schlauer als ich.
Hm. Ja, Wahnsinn. Und trotzdem denkt man, hat man immer so ein bisschen diese Angst in sich dann auch noch, ne? Was ist, wenn da jetzt doch wieder was ist? Und dann ist es aber auch noch, dann ist es auch völlig legitim, dann eben, wie es jetzt bei dir war, dann eben auch als Sicherheit dann eben auch eine Mastektomie zu machen. Also bei mir war es auch damals so, dass auch wieder ein Befund da war, kurz vor der Operation, obwohl eigentlich der Tumor schon total geschrumpft war und unter einem Zentimeter schon war, aber es wurde was Neues gefunden und mein Bauchgefühl hat sofort gesagt, hey, auf keinen Fall, ist alles gut, das ist alles super, aber ich konnte noch gar nicht so schnell reagieren, wie die Ärztin eine Stanze gemacht hat, eine Stanzbiopsie dann eben auch. Und ich dann aber auch zu Hause war und ich gedacht habe, nein, da ist alles gut, das kann nicht sein, das glaube ich einfach nicht. Und es kam aber auch wirklich einen Tag später der erlösende Anruf, kurz vor Weihnachten, der letzte Tag, wo die eigentlich schon im Urlaub waren und wo ich dann angerufen worden bin, um dann eben nochmal die frohe Botschaft mitzuteilen, dass es wirklich nur das Gewebe war, dann eben noch von einem alten Tumor dann eben auch, was sich so ein bisschen ausgebreitet hat. Und da man es ja sowieso oftmals schwierig zu erkennen hat, gerade wenn man sehr jung ist, an Brustkrebs erkrankt, wie das ja bei dir auch der Fall war, ist es eben das Gewebe sehr, sehr, sehr undurchsichtig und dementsprechend kann man es sowieso sehr schlecht sehen. Da ist mir auch alles so, da habe ich gedacht, okay, alles klar, ich kann mein Bauchgefühl wirklich zu 100% vertrauen. Ich weiß, was ist und ich weiß, wann was nicht ist. Und ich glaube, dass du das dadurch dann eben auch noch mehr gespürt hast dann auch. Ne? Dass gerade, wahrscheinlich ist es jetzt auch so, haben die Ärzte denn danach noch mal gesagt, dass jetzt in irgendeiner Art und Weise weitere Untersuchungen folgen? Oder hast du dann auch gesagt, nee, ich möchte das jetzt eigentlich nicht mehr so stark untersucht haben, dass man nicht alle 3 Monate dann eben ein Mama-MRT macht, dann ganz normal zum PET-CT geht? Oder wie war das bei dir?
Also ich muss dazu sagen, dass ich da meiner Onkologin komplett vertraue.
Ja, ist auch gut so.
Sie hat einfach in der Anfangszeit mich so gut durchgebracht. Mhm. Also all ihre Tipps und all ihre Fürsorge war so gut.
Ja.
Die habe ich nirgends anders so erlebt wie vor Ort in Bad Aibling tatsächlich. Und sie hat darauf bestanden, dass wir die Nachsorge weiterhin so beibehalten. Also sie hat den Abstand jetzt zwar immer minimal vergrößert. Mhm. Jetzt sind wir schon bei 5 Monaten.
Ja, genau.
Aber ich mache tatsächlich weiterhin nur diese 2 großen Untersuchungen. Mhm. Mama-MRT und PET-CT. Ich mache nichts anderes.
Also keine Mammographie oder so, das wird alles nicht gemacht.
Weil sie meint, die Mammographie, die ist in meinem Falle gar nicht so aussagekräftig. Mhm. Und ich habe tatsächlich, das habe ich vorhin kurz unterschlagen, das war auch so, als ich zur Mammographie ging, beim ersten Mal, also das erste und letzte Mal quasi Mammographie, Der Tumor saß in meiner rechten Brust so weit rechts außen, dass sie den gar nicht aufs Bild bekommen haben.
Ja, deswegen machen sie ja noch nochmal einen MRT danach.
Der Arzt war damals auch so, dass er meinte so, komisch, weil er sonografiert hat und rausgefunden hat, da ist aber was, das müssten wir aufs Bild bekommen. Dann mussten die diese ganze Riesenmaschine umbauen, 10 Minuten lang, bis sie wirklich, ich saß dann da und habe gewartet. Und bis sie diese Maschine umgebaut haben und dann haben die dann nochmal wirklich alle Außenteile und alles von der Brust irgendwie nochmal drauf bekommen. Insofern, also die Wahrscheinlichkeit, dass es daneben geht bei einer Mammographie, ist relativ hoch. Ich meine, mittlerweile habe ich ja sowieso Implantate. Hm. Ich glaube, bei Implantaten ist es echt wirklich sinnvoll. Hm. Und da ist so ein Mama-MRT einfach viel besser.
Verstehe ich total, absolut. Du hattest ja noch so ein bisschen auch erzählt, dass du danach etwas ganz Wundervolles gemacht hast. Es hat noch ein bisschen gedauert dann eben auch. Erstmal, wie war die Zeit bis dahin? Ich erzähle jetzt auch nicht, was du gemacht hast, weil du sollst es ja selber erzählen. Aber wie war die Zeit bis dahin? Bist du eben, hast du dann auch nochmal andere oder hat sich dein Körper dann nochmal stark verändert? Hast du dich nochmal verändert, auch so in deiner Denkweise? Bist du nochmal so tiefer dann eben auch in dieses Vertrauen gekommen zu dir selber, zu deinem Körper, zu deinem Körpergefühl? Ich finde, das ist auch noch immer eine ganz, ganz berechtigte Frage, gerade wenn man eben so reflektiert dann auch.
Du meinst quasi nach der Mastektomie und dann in der weiteren Vorgehensart, ja. Ich habe festgestellt, dass ich tatsächlich schon durchgehend ein recht gutes Körpergefühl habe. Aber du hast recht, durch die Erkrankung hat man schon so einen kleinen Rückfall erlitten und hat gedacht so, wow, was der Körper da entwickeln kann. Das kann ja jederzeit wieder passieren.
Natürlich.
Und das stimmt schon. Und das war ja auch beim Lokalrezidiv, der ja kein Rezidiv war, war es bei mir schon so, dass ich gedacht habe, nee, das ist es nicht. Und da hatte ich schon so ein Vertrauen in meinen Körper, dass ich gedacht habe, nein, das würde ich merken, wenn irgendetwas schieflaufen würde. Aber nichtsdestotrotz, in dieser ganzen Aufbauphase, und bei mir passierte das aber eher nach der ersten OP, quasi nach der Akuttherapie, nach der ersten Akuttherapie, dass ich immer wieder gemerkt habe, wie stark mein Körper ist und wie stolz ich eigentlich auf meinen Körper bin und wie viel Selbstbewusstsein man dadurch auch nochmal generieren kann und sagen kann, wow, das habe ich überlebt, was kann mich überhaupt noch aus der Bahn werfen?
Ja.
Also im Grunde nichts.
Richtig.
Ja, also wenn man mit dem Tod konfrontiert wurde, als, ich sag jetzt mal so Midlifer, Ende 30, Anfang 40. Und das habe ich als eine unglaublich tolle Chance erlebt und auch als ein Segen. Ich nenne es wirklich so, als ein Segen.
Ach, schön.
Weil viele leben bis 60 oder bis 70 und dann sind die fertig mit ihrem Job und dann merken die plötzlich, wow, die haben nicht mehr so lange zu leben und dann gucken sie, was haben die noch nicht gemacht oder was brauchen sie noch oder was möchten sie erleben? Und ich durfte das einfach schon mit 38. Ich durfte mit 38 nochmal auf mein Leben zurückblicken und nochmal für mich feststellen, hey, wie war das bisher? War das okay? Möchte ich in die gleiche Richtung weitergehen? Möchte ich vielleicht nachjustieren? Will ich vielleicht mal woanders hin? Und ich darf auch für mich sagen, und das fand ich so toll, in dieser ganzen Zeit, die ich jetzt ja vorher krebsfrei gelebt habe, und als es dann passiert ist und ich zurückgeblickt habe, habe ich festgestellt, dass ich nichts bereue und dass ich das Gefühl habe, so gelebt zu haben, wie ich das wollte. Ich war frei und ich habe Dinge, die ich machen wollte, ausprobiert oder ich war viel reisen, das war mir schon immer wichtig. Ich war viel unterwegs, ich hatte einen tollen Job. Das Einzige, was ich gemerkt hatte, weil ich hatte schon länger einen großen Plan, und zwar wollte ich auf Weltreise gehen, das wirklich schon seit einigen Jahren. Und wegen Corona und Co. hat sich das dann immer verschoben. Und das war der einzige Punkt, der mir einfiel, wo ich sagte, nee, also das wird jetzt nicht mehr auf die lange Bank geschoben, das muss jetzt gemacht werden. Und dadurch konnte ich aber auch die Krebserkrankung besser verdauen. Wenn man sieht, dass das Leben auch erfüllend war und erfüllend ist, dann war mir klar, okay, hey, dann nur noch die Weltreise, wenn ich gesund bin. Und wenn ich das habe, dann habe ich alles von meinen Bucketlists quasi schon abgecheckt.
Wow, sehr cool. Wie lange hat es dann noch gedauert, bis es dann wirklich zu der Weltreise kam? Und wie war das?
Tatsächlich gar nicht mehr so lange. Wir haben es dann relativ schnell gemacht. Ich hatte meine Mastektomie im September. Und im Mai drauf sind wir losgefahren. Also das heißt, bis dahin haben wir alles organisiert, Wohnungen vermietet und so weiter und so fort, Sachen geplant und sind gleich losgefahren, weil für mich war wichtig, also ich musste tatsächlich immer wieder zurück nach Deutschland, um eben meine Vorsorge oder meine Nachsorge zu machen. Und das war einfach ein Teil des, ich sag jetzt mal, dieses Spiels, weil viele gesagt haben, ach ja, aber willst du das wirklich immer wieder zurück nach Deutschland? Ist das nicht blöd und ist das nicht aufwendig? Aber ich habe gesagt, nein, aufgrund meiner Erfahrung weiß man einfach nie, wie lange man lebt und wie lange man überhaupt noch Zeit hat. Und das Wichtigste war für mich einfach, das zu tun, was ich machen möchte. Und die Weltreise war ein wirklich ein großer, großer, großer Plan, der schon lange stand und den ich noch nicht umgesetzt hatte. Und ich hatte so eine große Sehnsucht, das endlich zu machen, dass ich gedacht habe, ich nehme das in Kauf.
Ach, wie schön.
Ich nehme das in Kauf, dass ich alle 3 Monate nochmal zurück nach Deutschland muss. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Das haben wir einkalkuliert und sind einfach drauf los.
Ach, wow, wie toll. Wie lange wart ihr weg?
Wir waren 1 Jahr unterwegs.
Wow. Wahnsinn. Unglaublich.
Das war toll.
Ich glaube, das wäre wahrscheinlich jetzt noch so eine extra Folge dann eben, nur so zum Thema Weltreise oder so. Aber gibt es noch mal so Momente, wo du jetzt noch mal zurückblickst und sagst, dass oder wie sich die Weltreise oder wie hat die Weltreise dich vor allem auch verändert? Vielleicht auch von der Denkweise her, von deiner Lebensweise her.
Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich diese Weltreise brauchte. Das war so, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging oder ob es anderen krebserkrankten Menschen auch so geht, aber keiner erzählt einem, dass nach so einer Erkrankung, das heißt erst wenn du dann in Vollremission oder zumindest gesund bist, eigentlich der schwierigste Teil beginnt.
So sieht's aus.
Und das hat mir vorher keiner erzählt. Also alle Ärzte waren immer nur so, ja, diese Akuttherapie, die wird so schwierig und dann ist toll und dann haben sie es geschafft und dann bauen sie ihren Körper wieder auf und dann geht es ihnen wieder gut. Aber ich bin danach in so ein Riesenloch gefallen, weil danach geht es einem erstmal nicht gut.
Richtig.
Man geht es einem schon, also es geht einem gut, aber ich fühlte mich wie so ein Alien. Ich fühlte mich, als wäre ich in dieser Welt, aber ich würde gar nicht dazugehören. Als hätte man mich quasi in so einen Farbtupfer gestellt und ich wäre so ganz allein.
Verstehe ich
kaum
total.
Kaum einer versteht dich, kaum einer merkt, dass du irgendwie nicht sozialisiert werden kannst, weil es gibt dafür keine Programme. So viele Menschen waren dann gleich so, ja, und wann fängst du wieder an zu arbeiten und wann machst du dies, wann machst du das, wann machst du jenes? Und ich habe mir gedacht, ich muss erstmal mit mir klarkommen und überhaupt mit meinem Umfeld. Und ich hatte das Gefühl, ich war so frei von Träumen, ich war so frei von Zielen, außer die Weltreise, das war irgendwie schon immer da. Aber ich war so blockiert durch dieses traumatische Erlebnis, dass ich das Gefühl hatte, ich muss es erstmal sacken lassen und für mich verarbeiten, überhaupt wieder frei zu werden für andere Gedanken.
Verstehe ich total.
Und es war, also ich konnte mich ganz schwer, muss ich ehrlicherweise sagen, ganz, ganz schwer in dieses normale Leben wieder einfinden. Es funktionierte kaum. Und ich hatte das Gefühl, dass diese Weltreise meine Rettung ist.
Ja, total. So kann ich absolut nachempfinden. Das ist ja auch so, wenn ich durch, dass ich so viele Folgen ja auch schon abgedreht habe, mit so vielen gesprochen habe, auch immer, wenn du das Leben danach nicht änderst oder dann eben auch dir eine Auszeit dann erstmal nimmst, zu reflektieren, erstmal zu überlegen, was ist da überhaupt mit mir passiert, was hat mein Körper überhaupt durchgemacht dann eben, wo bin ich durchgegangen, ist es keine Frage, da kannst du nicht alleine so weitergehen, sondern du brauchst jemanden, der dir hilft, du brauchst einen Anker, wie das jetzt bei dir ist, eben mit der Weltreise oder eben auch andere Möglichkeiten dann eben, eine Begleitung dann an sich, ne? Oder eben auch den Austausch dann eben auch mit Betroffenen dann oder so. Aber alleine durch diese Zeit durchzugehen, also so wie du es ja auch sagst, also wir sind super in dem anderen, alles was Akuttherapie angeht und so, da sind wir immer im Termin und alles, wir wissen genau, was zu tun ist. Aber sobald du dann wenn bei den meisten ist es ja dann auch eine Reha, ne? Bei mir war das ja auch noch eine Reha. Aber wenn die dann abgeschlossen ist, dann kommst du nach Hause und dann, wenn du da nicht aufgefangen wirst, dann eben, bei mir war es ja durch die spirituelle Begleitung, durch meine Seelenwegbegleitung, bei vielen anderen ist es die Psychoonkologin. Aber wenn du da nicht aufgefangen bist, dann fängt ja erstmal dann diese Depression an, dieses schwarze Loch, wovon du auch gesprochen hast, wovon auch ganz, ganz viele Menschen dann eben auch reden. Und das ist eben dieses Fatale. Und ich finde auch, dass wir da noch gar nicht so gut begleitet werden, dann eben auch von den Ärzten, ne? Weil dann natürlich diese Möglichkeiten gar nicht da sind, dass sie dann eben auch noch daran anknüpfen, an der Akuttherapie, und es dann aber eigentlich dann auch Möglichkeiten gibt, wie man weitermachen kann dann eben auch, ne? Dass es nicht zu solchen Depressionen zum Beispiel auch kommt, nicht in dieses schwarze Loch, und dass man da definitiv wieder weiß, was kann ich tun.
Ja, und das ist das Schwierigste. Ja. Ich habe mir natürlich auch von Anfang an einen Therapeuten, der auch Psychoonkologe ist, aber ich finde, das war für mich gar nicht so notwendig, sondern mir ging es eher um die Therapie. Also mir ging es eher natürlich um diese Gesprächstherapie.
Schön,
ich habe aber auch Somatic Experience, also ich habe auch viel Körpertraumatherapie gemacht. Also ich habe mich da wirklich auf verschiedenen Ebenen auch versucht, durchleiten zu lassen und therapieren auch zu lassen. Aber diese Reise war tatsächlich so, dass ich dachte, okay, es ist keine Flucht, würde ich sagen, aus dem Hier und Jetzt, sondern das ist ein Reisen und während der Reise auch zu sich selbst kommen. Genau. Also es war wirklich so für mich einfach unglaublich wichtig. Also ich habe auch zu meinem Mann gesagt, ich brauche diese Reise. Mhm. Ich meine, der wollte sowieso unabhängig davon auch vorher schon mit mir verreisen. Aber dieses Mal sagte ich auch so, ja, ich brauche die auf jeden Fall. Also es gibt, weil ich war in einer Therapie und da meinte die Therapeutin zu mir, ja, wenn Sie gehen, dann verlieren Sie den Platz. Und da habe ich gesagt, ja, aber diese Reise ist für mich nicht verhandelbar. Mhm. Ich werde diese Reise machen, dann ist der Platz halt weg. Dann ist es so.
Richtig.
Das war mir wichtiger.
Ja. Definitiv.
Ja, und während dieser Reise, um nochmal auf deine Frage zu kommen, während dieser Reise habe ich auch gemerkt, dass es einem so gut tut, eben nicht immer die Kranke zu sein.
Genau.
Eben nicht abgestempelt zu sein wie die Krebskranke oder die Arme oder was auch immer, sondern man ist einfach ein Reisender, genauso wie alle anderen Reisende sind. Und man begegnet sich und man erlebt alles, man ist einfach offen, freudig, und es hat mir unglaublich gut getan. Und ich habe auch gemerkt, und ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, dass so mein vegetatives Nervensystem und überhaupt so dieser ganze Stresslevel und alles langsam von mir fiel.
Mm, ja.
Das war heilsam, wirklich.
Ganz zum Schluss würde ich noch gerne wissen, du hast ja auch darüber gesprochen, dass du jetzt beruflich gesehen etwas ganz anderes machst, richtig?
Ja, das stimmt. Ja, für mich war auch klar, gerade kurz nach der Erkrankung, dass ich auf gar keinen Fall wieder zurück in meinen ursprünglichen Job möchte. Hat unterschiedliche Gründe. Und während der Reise war ich natürlich total offen. Ich habe die Reise angetreten und habe gesagt, ich weiß nicht, was ich machen werde. Und das ist auch nicht schlimm, weil wenn ich wieder da bin, habe ich hoffentlich wieder Raum und Muße, das dann selber zu entscheiden. Dann muss ich dazu sagen, mein Mann ist ganz umtriebig und hat einige Firmen, und er hat mich während der Reise einfach abgeworben.
Cool.
Und jetzt bin ich in einer mir ganz fremden Branche unterwegs, und zwar haben wir eine Jagd-App, die quasi Schülern hilft, die schriftliche Jagdprüfung zu bestehen. Und ich bin jetzt mittendrin.
Cool.
Als nur dabei, und das ist einfach total spannend und mal was ganz, ganz Neues. Und ich finde es sehr erfrischend, mal was anderes zu tun.
Ach, schön. Ja.
Bin ich quasi mit im Familienbusiness jetzt.
Ach, cool. Sehr schön. Ja, auch da muss man erstmal den Mut zu haben. Ne? Also da muss man erstmal den Mut zu haben, zu sagen, nee, ich möchte jetzt nicht mehr dieses alte Leben, oder ich möchte jetzt nicht mehr in meinen anderen Job dann eben auch zurück, ne? Und dann etwas Neues kennenzulernen dann eben auch. Und ich finde, gerade nach so einer Diagnose ist es auch immer nochmal ganz, ganz wichtig zu wissen, wo soll die Reise überhaupt hingehen? Was möchte ich vom Leben überhaupt dann eben? Ne? Wenn ich jetzt, wann dann? Und so wie du es ja auch gesagt hast, du hast alles auf der Bucketliste dann eben abgehakt, und dementsprechend hast du alles erreicht, und jetzt kann es dann aber auch mal ja, ein bisschen bunter werden, ein bisschen fröhlicher werden, ein bisschen lauter werden zum Beispiel auch. Und dann eben auch zu sagen, okay, ich mache jetzt was ganz anderes. Ich springe jetzt ins kalte Wasser dann eben auch und versuche mich dann eben in einem ganz anderen Bereich. Das finde ich halt auch super erfrischend dann vor allem.
Ja, das ist es auch.
Sehr schön. Liebe Angelika, gibt es noch etwas, was du gerne der Community mitgeben möchtest? Zum Beispiel, wenn jetzt jemand gerade selber zuhört und ganz frisch erkrankt ist, zum Beispiel auch triple-negativen, sehr hohen KI-Wert hat. Gibt es etwas, was du ihr raten wirst oder was man dir hätte raten können, als du eben 2022 erkrankt warst?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, sich von den Ärzten nicht stressen zu lassen.
Ja.
Egal wie schnell der wächst, egal wie dringend jetzt die Therapie begonnen werden muss, Zweitmeinung einholen, nochmal drüber schlafen und nochmal für einen selbst ja klar werden, was ist für mich wichtig bei dieser Therapie und bekomme ich es dort angeboten oder bekomme ich es irgendwo anders? Weil es gibt so viele Möglichkeiten, durch diese Erkrankung zu gehen. Es muss nicht gleich irgendwie das Krankenhaus um die Ecke sein, das einem irgendein erschreckendes Tumorboard vor die Nase legt. Es muss es nicht sein. Es gibt ganz viele Wege. Und ich glaube, einfach auf sich und sein Bauchgefühl hören und sich gar nicht unter Druck setzen lassen. Denn unter Druck trifft man die schlechtesten Entscheidungen.
Sehr, sehr schön. Liebe Angelika, ich danke dir, dass du da warst. Die letzten Worte gehören jetzt nur dir. Alles, was du der Community nochmal mitgeben möchtest, darfst du jetzt gerne von Herzen tun. Vielleicht auch ein kleines Mantra oder so, was dir geholfen hat während dieser Zeit. Und ich verabschiede mich schon mal von dir. Danke, dass du hier warst. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Und wünsche dir natürlich nur Gesundheit und ganz, ganz viel Liebe.
Dankeschön. Ja, für mich war einfach nur wichtig zu sehen, dass alles, was einem passiert, dass es auch positiv gesehen werden kann. Und es ist so wichtig, das positiv für sich umzumünzen. Auch wenn man durch schwere Zeiten geht, gibt es immer Lichtblicke am Himmel. Und sich genau an diese Glitzermomente zu erinnern oder diese Glitzermomente zu finden im Alltag. Und je glücklicher wir sind, je entspannter wir sind, desto besser kommen wir durch alle Therapien. Und jeder, der da draußen gerade struggelt, bleib dran, bleib mutig, bleib fröhlich. Es wird vorbeigehen und auch du wirst es schaffen, genauso wie wir es alle geschafft haben. Ganz viel Liebe für dich da draußen.
Ihr Lieben, wenn das nicht ein wunderschönes Interview war mit der lieben Angelika, dann weiß ich es auch nicht. Ich hoffe sehr, dass du bis hierhin noch zugehört hast, dass du bis hierhin noch geblieben bist. Also hör dir sehr, sehr gerne die Geschichte von Angelika komplett an. Und dementsprechend schau gerne auch, wie es dir geht. Also wie geht es dir vor allem auch in deinem Inneren dann auch? Was macht das mit dir? Was macht so eine Diagnose dann auch mit dir? Und versuch dir auch diese Auszeiten zu nehmen. Gerade wenn du eben durch eine Akuttherapie durchgegangen bist, ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir danach vor allem auch noch Hilfe holst. Und dass du immer noch schaust, was möchtest du gerne erreichen? Also so wie Angelika es auch sagt, es sind die kleinen Momente, gerade im Alltag, die dich glücklich machen. Schau auch gerne da, wie ist dein Bedürfnis auch da? Was fehlt dir dann vor allem auch? Das ist auch immer eine ganz, ganz wichtige Situation, vor allem zu schauen, was benötigst du dann eben auch, um es dir gut geht. Ich sage es auch immer wieder, das ist auch zu meinem Mantra geworden, wenn es dir nicht gut geht, kann es anderen Menschen auch nicht gut gehen. Also denk dann wirklich, es heißt auch nichts irgendwie mit Arroganz zu tun, sondern es ist ganz, ganz wichtig, dass du als erstes an dich denkst und dann kannst du auch an deine Mitmenschen denken. Wenn es dir nicht gut geht, dann geht es deinen Mitmenschen auch nicht gut. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich sehr, wenn du bei Angelika auf dem Profil vorbeischaust. Wir verlinken hier natürlich alles in den Shownotes. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du Lust hast, diese Folge natürlich auch zu teilen mit der Welt, gerade wenn es darum geht, triple negativ. Und dass eben auch die Überlebenschancen bei ganz, ganz vielen Frauen sehr, sehr hoch sind, so wie zum Beispiel auch bei Angelika. Und dass du keine Angst haben musst, weil ganz, ganz viele Menschen da draußen, ganz viele Frauen es eben auch geschafft haben mit einer so krassen Diagnose. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast teilst mit allen Menschen, denen es jetzt hier gerade gut tut, wenn du eben auch ja, ein kleines Abo dalässt. Und ganz neu habe ich jetzt auch einen kleinen PayPal-Me-Link errichtet, wo du einfach auch gerne einen kleinen Teil spenden kannst, weil das, was ich mache, das ist eben alles ehrenamtlich und dementsprechend kostet es sehr, sehr viel Zeit und ich stecke meine ganz, ganz Liebe eigentlich auch rein und deswegen freue ich mich natürlich über jegliche Unterstützung. Es ist kein Muss, also fühle dich da wirklich, feel it free. Es ist so wie eine Kaffeetasse oder eine Teetasse, die überall auch steht, dann eben für ein schönes Team oder eben auch für jegliche andere Möglichkeiten. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche, bleib gesund wie immer, genieß den Sommer, auch wenn es gerade nicht so danach aussieht, aber auch hier hab die Sonne im Herzen, es werden auch wieder schöne Tage kommen oder wie auch Angelika gesagt hat, wo Licht und Schatten ist, wird auch immer mehr das Licht da sein und dementsprechend sehen wir uns nächste Woche hier mit einer neuen Folge. Ich freue mich schon auf sehr interessante Gäste, ganz inspirierende Gäste. Mein Terminkalender ist voll, bevor ich in die Sommerpause gehe, aber keine Angst, die Folgen, die gehören hier natürlich dazu und werden auch weitergehen. Und ich freue mich auch sehr, wenn du Lust hast, in meinem Podcast zu sein. In diesem Sinne, alles Liebe für dich. Ciao, ciao.